Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten.
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Das ist unsere zweite Juli-Folge oder vielleicht sogar eine August-Folge. Ja. Weil wir haben gerade die Wochentage nicht mehr so im Kopf. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt gerade 6 Uhr und haben schon 2 Stunden aufgenommen, grob. Mhm. Also, wenn das ein bisschen chaotisch ist, seid uns nicht böse, das Wetter ist schlecht, wir sind K.O. und urlaubsreif, sagen wir es mal so. Aber das wird natürlich trotzdem erledigt hier, weil jetzt habe ich schon einen Fall vorbereitet und jetzt werde ich euch den auch sowas von präsentieren. Ich habe es diesmal wieder bis zur Hälfte geschafft, einen Text zu schreiben und dann musste ich auf Stichpunkte umsteigen. Ihr wisst mein Problem, ich fange mal ein bisschen spät an mit dem Text. Aber alles halb so wild. Dafür sind meine Sachen alle geordnet, nicht so wie vorher. Und ich hoffe, der Fall interessiert euch. Ich würde mal sagen, als Vorthema, hast du dich schon mal mit Profiling beschäftigt, Alex?
Also, wenn du meinst, eine Serie gucken, in der es um dieses Thema geht, dann schon.
Okay, was hast du für Serien geguckt?
Ich habe The Blacklist angeguckt.
Okay, also du hast Blacklist gesehen, das würdest du empfehlen. Mhm. Gibt es auf Netflix?
Ja.
Wie viele Staffeln? Viele, oder?
Also,
Wie lang gehen die Folgen? 3 mindestens.
Ich glaube, so 40 Minuten.
Okay. Kann man nebenbei was anderes machen?
Ja, schon.
Okay, das ist nämlich für mich wichtig. Ich muss eine Serie sowohl gucken können, so voll Aufmerksamkeit, aber auch, ich gucke sie mal nebenbei. Und nicht so, scheiße, jetzt muss ich alles nochmal angucken. So, das wäre ein bisschen doof. Aber ich kenne die Serien, ich habe sie nicht geguckt, muss ich mal anfangen. Hast du Criminal Minds gesehen?
Ja, also nicht so jede Folge, aber auf jeden Fall viele auch.
Ja, ich habe Criminal Minds, es ist auf Amazon übrigens, jetzt wieder von vorne angefangen, weil ich habe es in meinem Fernsehen geschaut. Bin, glaube ich, Staffel 2 oder Staffel 3 jetzt. Nee, ich glaube noch Staffel 2. Ich liebe das. Ich habe das schon immer geliebt. Ich weiß, es ist nicht so, wie es wirklich ist. Aber ich liebe Criminal Minds sehr. Ich finde einfach, es ist eine gute Serie. Irgendwann waren zu viele neue Leute da.
Warte mal, war das überhaupt The Blacklist? Lie to Me war das. Sorry. Ich habe eine andere Serie gemeint,
das lasse ich genauso drinnen, tatsächlich, weil es einfach zu gut ist.
Bei The Blacklist gibt's auch, also da passiert auch was mit einer Profilerin.
Okay. Oh Gott, ey. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, hast du Mindhunter gesehen?
Noch nicht, aber es ist auf meiner Liste.
In Mindhunter geht's ja um die Entwicklung vom Profiling und es orientiert sich ja an der Realität. Also erzählt die Geschichte von John Douglas, also der Erste, soweit ich weiß. Und ich kann Mindhunter sehr empfehlen. Also manche Folgen gefallen mir nicht so, wenn es so ums Private geht, weil ich glaube, das ist nicht realitätsgetreu. Das finde ich nicht so cool. Aber in den Folgen, wo sie eben mit den Tätern sprechen, da muss ich sagen, das ist echt gut, weil es ist meistens auch 1:1 Nachstellung und um wohl die bekannteste Person oder den bekanntesten Täter aus Mindhunter geht's heute bei mir. Und da werde ich jetzt, denke ich, auch einfach mal mit anfangen, oder?
Mhm.
Edmund und Clarnell führen keine liebevolle Beziehung. Die Ehe war arrangiert und das sieht man auch deutlich. Edmund ist Veteran, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und Clarnell arbeitet an Schulen, soweit ich weiß. Irgendwie bin ich mir da nicht ganz sicher. Sie ist später dann aber Hausfrau auf jeden Fall. Ihr Ehemann leidet sehr unter ihr, denn sie macht sich über ihn lustig, unter anderem auch, weil er ja jetzt Veteran ist und er wäre ja so eine Lusche und könnte ja nichts. Und sie misshandelt ihn, sowohl mit Worten, aber auch mit Taten, also die verprügelt ihren Mann auch. Die beiden haben 3 gemeinsame Kinder und der einzige Sohn, das mittlere Kind, muss genauso wie der Vater unter seiner Mutter leiden. Dieser ist am 18.12.1948 in Burbank, Kalifornien, geboren und nach der Scheidung der Eltern 1957 wird der Missbrauch am kleinen Ed noch schlimmer. Ja, das Kind heißt genauso wie der Vater, auch Edmund. Seine Mutter macht ihn für all ihre Probleme verantwortlich, ganz besonders für ihr Alkoholproblem, das gleichzeitig bedingt, dass sie ihn ihn ja auch noch mehr misshandelt, wenn sie wieder sehr viel getrunken hat. Aber auch der Umgang mit seinen Schwestern ist nicht familiär und liebevoll. Also er hat eine ältere, eine jüngere Schwester. Die spielen so keine große Rolle. Ich weiß auch eigentlich gar nichts weiter über sie. Aber soweit ich weiß, ist über die nichts weiter bekannt. Die drei spielen gemeinsam Gewaltspiele, die unter anderem heißen Gaskammer oder elektrischer Stuhl. Da wird Ed an einen Stuhl gefesselt und muss dann so tun, als würde er gerade sterben, weil eben die Elektrizität durch ihn durchfließt. Und von wem diese Spiele ausgehen, ist unklar. Also ich habe ein paar Mal gelesen, dass er diese Spiele spielen wollte, aber auch gehört, dass die Schwestern das angezettelt haben. Vielleicht hatten die alle drei auch einfach Lust, das zu spielen. Mit 10 Jahren muss Ed in den Keller ziehen und wird dort teilweise sogar im Dunkeln eingesperrt. Er hat Angst vor der Dunkelheit und es ist kalt und er ist einfach immer alleine, aber das interessiert seine Mutter nicht. Der Grund dafür ist, Ed ist zu hässlich, sagt seine Mutter.
Deswegen muss er im Dunkeln eingesperrt sein.
Deswegen muss er in den Keller, weil er ist einfach zu hässlich. Er sieht seinem Vater zu ähnlich.
Oh, das arme Kind.
Außerdem hätten seine Schwestern Angst vor ihm, da er sie sexuell belästigen würde. Da ist unklar, ob das eine Erfindung der Mutter ist oder ob das wirklich so geschehen ist. Mhm. In diesem Kellerverlies entwickelt er die ersten Gewaltfantasien gegenüber seiner Familie, vor allem aber gegenüber seiner Mutter. Wird er nachts nicht eingeschlossen im Keller, schleicht er jetzt die Treppen hinauf, nimmt sich ein Messer und beobachtet seine Mutter beim Schlafen.
Krank.
Währenddessen stellt er sich vor, sie brutal umzubringen.
Wie alt ist er da?
10 Jahre alt.
Wow.
Um seine unfassbare Wut abzureagieren, fängt er an, Tiere zu quälen. Erst nur Insekten. Das machen viele Kinder, dass sie mal mit Insekten spielen und sie töten. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei ihm artet es allerdings aus. Er nimmt sich nämlich bald die Familienkatze vor und vergräbt sie lebendig. Dann wartet er, bis sie erstickt, gräbt sie dann wieder aus, trennt ihr den Kopf ab und stellt ihn im Zimmer aus.
Krass.
Also in seinem Keller. Clannell weiß nicht, wohin die Katze verschwunden ist, denkt, die ist einfach weg, sieht es nicht. Ich weiß nicht, ich denke, er hat den Kopf wieder entsorgt. Abgesehen davon hat sich seine Mutter ja sowieso nicht für ihn interessiert. Wenn sie es also nicht gesehen hat, wundert es mich auch nicht. Sie kauft kurz darauf eine neue. Die überlebt 3 Jahre, bevor Ed auch sie tötet. Er zerstückelt sie und versteckt die Beine in seinem Kleiderschrank. Als seine Mutter das bemerkt, rastet sie aus und bezeichnet ihn als Psychopath. Er muss daraufhin zu seinem Vater ziehen, aber mit ihm versteht er sich nicht, also die haben einfach gar keinen Draht und er kommt zu seinen Großeltern. Die müssten Großeltern väterlicherseits sein. Sein Großvater ist der einzige Mensch, mit dem Ed eine richtige Bindung hat. Also jemals. Er liebt ihn sehr und auch sein Großvater liebt seinen einzigen Enkel, macht eben viel mit ihm. Die beiden üben auch gemeinsam Schießen. Da ist Ed 13 ungefähr und verbringen auch sonst viel Zeit gemeinsam, wenn er nicht in der Schule ist. Dort fühlt Edmund sich gar nicht wohl, denn obwohl er der Größte in der Schule ist, wird er von anderen Kindern ausgegrenzt und gehänselt. Er empfindet dieses Verhalten als äußerst unfair, was seinen Wunsch, einmal Polizist zu werden, nochmal total verstärkt, um eben gegen dieses Verhalten anzugehen. Aber auch bei seinen Großeltern ist er nicht sicher vor den Misshandlungen der Erziehungsberechtigten, denn seine Großmutter legt das gleiche Verhalten wie seine Mutter an den Tag und misshandelt sowohl Ed als auch seinen Opa verbal.
Oh.
Also die beleidigt die ständig und der Opa leidet scheinbar auch ziemlich darunter. Seine Wut steigt dadurch noch weiter und er fängt wieder an, Tiere zu quälen. Und zwar Wildtiere. Das bemerkt die Oma. Die Streitigkeiten, die aufgrund dessen anfangen, werden immer stärker und extremer und irgendwann erteilt seine Großmutter ihm Hausarrest und droht ihm damit, ihm sein Gewehr wegzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist Ed 15 Jahre alt und er quält wirklich massenhaft Tiere. In diesem Moment entscheidet er sich dazu, seine verhasste Oma zu erschießen. Während sie sich in der Küche von ihm wegdreht, schießt er ihr in den Rücken und sticht danach mehrmals mit einem Küchenmesser auf sie ein. Als er damit fertig ist, hört er seinen Großvater über den Hof kommen. Er weiß nicht, wie er ihm erklären soll, was er gerade getan hat und auch nicht, wie sein Opa damit umgehen soll. Ed geht zur Tür und als sein Opa das Haus betreten möchte, erschießt er auch ihn. Der Grund? Er wollte nicht, dass sein Großvater seine tote Frau sehen muss. Aber stimmt das alles? Ist das Grund genug für einen 15-Jährigen, 2 Menschen zu töten? Später wird Camper gestehen, dass er einfach sehen wollte, wie es ist, jemanden zu ermorden. Danach ruft er seine Mutter an und sagt ihr, was er gerade getan hat. Clannell verlangt von ihm, dass er bei der Polizei anruft und es meldet und das macht er auch. Er kommt daraufhin in eine forensische Psychiatrie. Dort kann nicht festgestellt werden, ob Ed an einer psychischen Krankheit leidet, also er passt einfach einfach in kein Profil rein und sie ordnen ihn ein als passiv-aggressiv und er würde Anzeichen einer Schizophrenie haben. Da man das aber nicht wirklich behandeln kann, zu dem Zeitpunkt oder die das nicht behandeln können, wird er größtenteils einfach in sein Zimmer eingesperrt und das macht natürlich nichts besser. In seiner Zelle onaniert er mehrmals täglich. Das wird später noch wichtig. Nach einer Zeit fängt er an, sich mit seinen Therapeuten anzufreunden, in Anführungsstrichen. Also er ist sehr sympathisch und sehr zuvorkommend und zeigt sich eben als gebessert und er sieht es total ein und darf daraufhin die Antworten der psychologischen Tests sehen, die man dort machen muss. Also das muss man auch in der Therapie machen, beim Psychiater oder ähnliches. Werden zum Beispiel Tests dazu gemacht, ob man Depressionen hat oder sowas und da kreuzt man eben Sachen an. Die werden danach eben ausgewertet. Und da darf er die Antworten durchsehen, was es für Ergebnisse sind.
Warum?
Weiß keiner. Also er war scheinbar sehr gut darin, Menschen um den Finger zu wickeln. Und die lernt er auswendig, die Antworten. Er weiß also genau, was er sagen muss und kommt sehr, sehr positiv bei den ganzen Therapeuten an und wird dann nach einem weiteren Jahr in der JVA, nach insgesamt 5 Jahren Haft nur, 1969 entlassen. Danach versucht er bei der Polizei anzufangen, aber die wollen ihn aufgrund seiner Größe von 2,10 Meter nicht einstellen.
Nicht, weil er 2 Menschen umgebracht hat?
Nee, er arbeitet dann immer wieder bei verschiedenen Firmen und unter anderem auch bei einer Security-Firma. Das bringt ihn ein wenig näher an seinen Traumjob. Er fängt dann auch an, sein Auto mit Funkgeräten und weiteren Polizeiutensilien auszustatten. Außerdem geht er in die Polizeibars und freundet sich mit einigen Polizisten an. Er ist unter denen total bekannt. Ab da ist der 130 Kilo schwere, sympathische Mann als Big Ed bekannt. Auch wenn er bei den Polizisten schnell akzeptiert wird und jeder ihn mag, bei Frauen kommt er leider nicht so gut an. Er ist nicht angsteinflößend eigentlich, der ist wie so ein großer Bär, wird er beschrieben, so ein großer, lieber Teddybär. Aber er weiß überhaupt nicht, wie man Kontakt mit Frauen aufbauen kann, weil er ja nur seine Mutter kennt so und seine Großmutter. Er hat eben einfach auch keine Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht gemacht, weil entweder er war einfach zu jung, hatte diese Möglichkeit nicht, weil er im Keller eingesperrt war oder sowas, oder er war im Gefängnis. Wann hätte er es machen sollen? Und in der Schule wurde er gehänselt und war ausgegrenzt. Um diese Situation zu ändern, überlegt er sich, Tramperinnen mitzunehmen und so vielleicht endlich eine Freundin zu finden.
Schlechter Ansatz.
Zu dieser Zeit lebt er immer wieder bei seiner Mutter, auch wenn die Psychologen in der Klinik strengstens davon abgeraten haben, denn die macht alles schlimmer. Wenn er genug Geld hat, ist er mal für kurze Zeit weg, doch das hält nie lange an und dann geht er wieder zu seiner Mutter zurück. Und es ist ja eigentlich die Frau, die er am meisten hasst. Um dieser Situation zu entkommen, fährt er immer häufiger Studentinnen zu ihrem Campus oder eben nach Hause oder in irgendwie andere Schulen oder sowas. Währenddessen wird seine Lust zu morden immer größer. Doch er schafft es noch, ihr zu widerstehen, zumindest eine gewisse Zeit. Er fährt aber immer häufiger an abgelegene Orte, muss sich dann richtig zusammenreißen und tut dann so, als hätte er sich verfahren und fährt sie dann an den eigentlichen Ort zurück.
Krass.
1972, nach einem großen Streit mit seiner Mutter, schnappt er sich seine Waffe und tötet die erste Frau. Sie ist bis heute unbekannt. Und man hat, glaube ich, auch nichts von ihr gefunden. Also es ist nur seine Aussage, aber das ist glaubwürdig. Nicht viel später sammelt er Mary Ann Pesky, ich hoffe, das ist richtig, und Anita Lucessa, 2 Studentinnen aus Fresno, auf. Die beiden wollen nach Stanford und er sagt, er bringt sie dorthin, er müsse dort ja eh hin. Dann fährt er an den Straßenrand und will die beiden zum Sex zwingen. Die jungen Frauen weigern sich und er bedroht sie mit einer Schusswaffe. Mary wird gefesselt in den Kofferraum gesperrt und Anita muss auf dem Beifahrersitz bleiben. Dann fährt er in einen Wald, vergewaltigt Anita dort und erwürgt sie daraufhin. Dann sticht er noch mehrmals auf sie ein, um sicher zu gehen, weil sie hätte ja davor auch einfach nur ohnmächtig sein können. Nach dem Mord hört er eben Mary im Kofferraum weinen. Er macht den Kofferraum auf, ist total blutverschmiert, die rastet total aus. Und er erzählt ihr, er hätte Anita die Nase gebrochen und sie müsse helfen. Als sie aussteigen will, ersticht er sie und packt sie wieder in den Kofferraum. Und er sagt selber, er weiß nicht, wieso er ihr das erzählt hat, weil er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er sie ermorden wird. Also bringt es ja gar nichts, sie anzulügen, aber er konnte nicht anders, also er musste ihr eine Lüge erzählen. Auf dem Rückweg nach Hause wird er von der Polizei angehalten, denn sein Rücklicht ist kaputt. Er bietet der Polizei sogar an, ob sie mal in den Kofferraum schauen wollen oder ähnliches, also es ist ein Polizist im Endeffekt, aber die sagen, ne, der ist ja nicht verdächtig, er verhält sich auch nicht so und du reparierst einfach dein Rücklicht, das bleibt bei der Ermahnung. Das heißt, es fällt nicht auf, weil es sind zwei Leichen in seinem Kofferraum. Hätte der Polizist allerdings darauf bestanden, den Kofferraum aufzumachen, hat er gesagt, hätte er ihn auch erschossen. Ja, er hat sich also auf alles vorbereitet. Zu Hause vergeht er sich an den Leichen und zerstückelt sie. Er macht Bilder von ihren Organen und packt die Leichenteile danach in Plastiktüten. Daraufhin entsorgt er sie in einem Wald. Und zwar immer getrennt, mit der Hoffnung, dass man sie so schlechter identifizieren kann. Oder es halt länger dauert zumindest. Aber ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu seinem Modus operandi. Es fällt zu diesem Zeitpunkt erstmal niemandem auf. Man macht sich da ja noch keine Gedanken. Erstmal so. Und nachdem er kurz darauf wieder mit seiner Mutter streitet, und zwar wirft sie ihm diesmal vor, dass er daran schuld sei, dass sie seit 7 Jahren keinen Sex gehabt hätte.
Warum?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Streit wieder so schlimm, dass er sich wieder auf den Weg macht. Er bietet Aikuku eine Mitfahrgelegenheit an. Die möchte zum Tanzunterricht. Und das Ganze macht er so, er sieht sie an der Straße und hält an und sie sagt, wo sie hin möchte. Und er tut erstmal so, oh, da muss ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Und puh, ich habe eigentlich gar keinen Bock so, ne? Aber komm, ja, dann kommst du halt mit. Es sind nur 20 Minuten Umweg. Er überlegt sogar, wie lange Umweg das wäre und sagt, ja, dann steig halt ein, ich fahre dich dahin. Und so wirkt er natürlich vertrauenswürdig, weil sie denkt, ja, der wollte mich ja eigentlich gar nicht mitnehmen. So, warum sollte ich Angst haben? Dann fährt er aber woanders hin. Und das fällt ihr natürlich auf. Sie sagt aber erstmal nichts. Und dann hält er an, zeigt ihr seine Waffe. Daraufhin schreit sie und er packt die Waffe wieder weg und beruhigt sie und steigt dann aus dem Auto aus, vergisst aber den Schlüssel drinnen und schließt sich selbst aus dem Auto aus. Sie ist ja dann mit der Waffe allein im Auto, aber er schafft es, sie von außen dazu zu überzeugen, ihn wieder reinzulassen. Und es macht sie. Daraufhin würgt er sie und stranguliert sie mit ihrem eigenen Schal, bis sie tot ist.
Sie hätte wegfahren können.
Ja, sie hätte auch einfach die Türen nicht aufmachen können und schauen, ob sie irgendwie, vielleicht mit dem Funkgerät, oder sie hätte ihn erschießen können oder auf ihn schießen können. Weil sie hat ihm einfach aufgemacht und er hat sie ermordet. Daraufhin vergeht er sich noch am Tatort an der Leiche, legt sie in den Kofferraum und geht dann in eine Polizeibar. Die Leiche liegt im Kofferraum, während er in dieser Polizeibar ist. Danach geht er zum Haus von seiner Mutter, seziert sie auf seinem eigenen Bett und entsorgt dann Hände und Kopf. Bis heute sind nicht alle Teile ihres Körpers gefunden worden. Kann aber gut sein, dass halt das auch einfach von Tieren gegessen wurde und wo dann die Knochen liegen.
Mhm.
Ja. Zur gleichen Zeit setzt sich seine Mutter dafür ein, egal wie sehr sie ihn hasst, aber sie setzt sich dafür ein, dass seine Vorstrafen gelöscht werden, also der Mord an seinen Großeltern, weil er ja da erst 15 war. Aber das geht nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, dass die Akte versiegelt wird. Das bedeutet, es sieht auch keiner mehr, aber in der Hinterhand hätte man es noch. Und dafür muss er einen psychologischen Test bestehen. Da muss er am nächsten Tag hin und zu diesem Test nimmt er Aikus Kopf auf dem Beifahrersitz mit. Er hat den einfach in einer Plastiktüte neben sich auf dem Beifahrersitz stehen, während er zur Polizei fährt.
Als Glücksbringer.
So ungefähr. Er weiß, was er den Gutachtern sagen muss und die Akte wird danach versiegelt. Er hat ja diese psychologischen Tests alle auswendig gelernt, er weiß, wie er gut ankommt und er ist nun mal ein sympathischer junger Mann. Die Akte wird auf jeden Fall versiegelt, das heißt, keiner weiß mehr ab da, dass er seine Großeltern ermordet hat. Zur gleichen Zeit wird klar, dass wahrscheinlich die 3 Morde an den Studentinnen zusammenhängen. Der Mörder wird Co-Ed-Killer getauft und in den Medien ist alles voll davon, also überall ist es zu sehen und alle Leute haben Angst. Wieso das Co-Ed ist, verstehe ich nicht, weil es hat nichts mit seinem Namen zu tun und es muss irgendwas damit zu tun haben, dass es so Studenten- und Mitfahrgelegenheit ist, aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu doof bin. Aber ich habe schon andere gefragt, sie können es mir auch nicht erklären. Eben weil das alles in den Medien auch stattfindet, passiert die nächsten 4 Wochen nichts. Das bedeutet aber nicht, dass Edmund Kemper zu Hause sitzt und Nachrichten schaut. Nein, er nimmt weiter Anhalterinnen mit, aber er tut ihnen nichts. Denn wenn sie über den Co-Ed Killer sprechen, kann er ihnen nichts mehr tun. Da muss er sie wieder freilassen. Und es liegt unter anderem wahrscheinlich daran, dass das Aufmerksamkeit ist und das ist das, was er ja gerne möchte und das kann er dann einfach nicht. Und sie haben ja so Angst schon vor diesem Mann, dass er dann einfach aufhört. Im Januar 1973 kauft er sich eine automatische Pistole Kaliber 22. Mhm. Hatten wir in der letzten Folge auch. Das ist ihm eigentlich nicht gestattet, aber es fällt erstmal niemandem auf. Dann macht er sich wieder auf die Jagd. So muss man es einfach bezeichnen. Er sammelt die Studentin Cindy Shaw, die ist erst 18 Jahre alt, auf. Und wenn sie im Auto sitzt, öffnet er die Tür nochmal und schließt sie nochmal, um zu gucken, ob sie richtig zu ist. Dabei lässt er zwischen den Türöffner praktisch ein Labello fallen, sodass sie die Tür nicht mehr aufmachen kann, wenn sie raus wollen würde.
Okay.
Das hat er scheinbar perfektioniert.
Mhm.
Dann zwingt er sie, kurz darauf in den Kofferraum zu steigen und schießt ihr dort in den Kopf. Er fährt dann mit der Leiche nach Haus zu seiner Mutter, hat Sex mit der Leiche, zerstückelt sie und vergräbt dann den Kopf unter dem Fenster der Mutter.
Auch, also krass erstmal, wie er die Leiche zu seiner Mutter trägt, ohne dass sie es checkt, weil eine Leiche ist ja auch schwer.
Ja, ich habe auch schon einmal, habe ich gelesen, also ich habe ja verschiedene Quellen natürlich wieder gehabt und da hieß es, dass er das sogar draußen gemacht hat, einfach die mal zerstückelt und es ist niemandem aufgefallen, das kann mir auch keiner erzählen.
Mhm.
Auf jeden Fall, um sich praktisch über seine Mutter lustig zu machen, vergräbt er den Kopf direkt unter ihrem Schlafzimmerfenster. Wird meistens gesagt. In einer Quelle heißt es aber, dass er es unter seinem Fenster vergräbt, weil er eine besondere Verbindung zu ihr gespürt hat.
Okay.
Ich glaube allerdings, das Erstere stimmt. Aber ich meine, Glauben ist nicht Wissen. Deswegen spielt es eigentlich eh keine Rolle. Die restlichen Körperteile entsorgt er an einer Klippe. Die werden jedoch schon nach 24 Stunden gefunden. Und jetzt natürlich die Frage, warum steigen eigentlich so junge Frauen bei ihm ein? Ich meine, der Mann ist 2,10 Meter groß und schon stämmig, aber er sieht halt tatsächlich sehr sympathisch aus, aber ich finde, das ist schon, also der sieht schon aus, so, da hast du auf jeden Fall gar keine Chance als junges Mädchen. Das liegt einfach daran, dass er ganz viele Uni-Sticker auf seinem Auto hat, eben wegen seiner Mutter, weil die damals da, wo halt in Schulen oder halt Unis so gearbeitet hat, soweit ich weiß, liegt es daran. Und das macht ihn halt vertrauenswürdig. So, die denken, ah ja, der arbeitet halt hier oder der studiert hier. Während der Co-Ed-Killer allen Angst einjagt, redet Ed selbst mit den Polizisten über die Taten. Er macht Witze darüber und sagt ihnen, was er besser machen würde, wenn er der Täter wäre.
Mit seinen Polizistenfreunden?
Ja, in den Bars.
Und die checken es nicht.
Ed genoss das Morden und auch die mediale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wusste er aber, dass es nicht für immer so bleiben kann und nicht immer so weitergehen kann. Am Osterwochenende 1973 hat Ed mal wieder Streit mit seiner Mutter. Er macht sich mit dem Auto auf den Weg zum Campus der University of California und trifft dort auf Rosalind Forbes und Allison Liu. Die beiden steigen ins Auto und er erschießt sie sofort. Danach wickelt er die Körper in Decken und packt sie nicht wie sonst in den Kofferraum, sondern lässt sie einfach auf den Sitzen liegen, also die eine vorne und die andere auf den Rücksitzen. An diesem Abend macht die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle, aber Big Ed wird durchgewunken, während die Leichen in seinem Auto neben ihm liegen. Auch hier zerstückelt er die Opfer zu Hause, vergewaltigt Allisons Kopf und entsorgt dann die Leichenteile in Pacifica. Am Tag darauf kommt ein Polizist und nimmt ihm seine Pistole ab und es macht ihm Angst. Er denkt, oh, die sind mir auf der Spur. Dabei hat es gar nichts damit zu tun. Der Mann wusste vorher nicht mal, wer Ed ist, hat eine Stunde lang nach seinem Haus gesucht und wurde nur geschickt, um ihm diese blöde Waffe abzunehmen. Am Abend kommt er zu seiner betrunkenen Mutter ins Zimmer und will Gute Nacht sagen und die sagt einfach nur, oh, du wirst bestimmt wieder nur reden und schmeißt ihn aus dem Zimmer raus.
Wow.
In dieser Nacht geht es ihm dann praktisch zu weit. Da sagt er, ist die Hutschnur geplatzt praktisch. Mhm. Und um 5.15 Uhr holt er ein Messer und einen Hammer, geht in ihr Zimmer, erschlägt sie und schneidet ihr die Kehle auf. Danach entfernt er ihr die Stimmbänder und den Kehlkopf und versucht sie im Müllschredder zu zerstören. Das geht allerdings nicht. Dann vergewaltigt er ihren Kopf und wirft Dartpfeile auf ihn. Also er benutzt ihn als Dartscheibe.
Krass.
Danach versteckt er den Körper und geht am nächsten Tag etwas trinken.
Mhm.
Auch am nächsten Tag ruft er eine Freundin von seiner Mutter an und lädt sie zum Osteressen ein. Es soll eine Überraschung für Clarnell sein. Und als die Freundin kommt, erschlägt er sie sofort und stranguliert sie daraufhin auch noch. Sofort danach, also der hat sie die Leiche reingeschafft und ist sofort danach in sein Auto und fährt mehr als 18 Stunden durch, fährt bis nach Pueblo ohne zu schlafen, trinkt Alkohol währenddessen und dort beschließt er das Ganze zu beenden. Er ruft von einem Münztelefon mit dem letzten Geld, was er hat, bei der Polizei an und er muss dreimal anrufen. Denn die Polizei aus seiner Heimat glauben ihm nicht, weil sie kennen ihn ja. Und Big Ed würde sowas nicht machen, schlaft einen Rausch aus. Wir reden morgen nochmal. Und er muss dreimal anrufen und sagt beim dritten Mal, dass sie den Polizisten, der ihm die Waffe abgenommen hat, doch nochmal zum Haus schicken sollen. Und dann wird er schon sehen, was passiert ist.
Vor allem, weißt du, wenn jemand sowas besoffen sagt, dann... Also du solltest so oder so dem nachgehen, egal in welchem Zustand.
Ja, auf jeden Fall fahren sie zu seinem Haus und danach wird er festgenommen, logischerweise. Er redet die ganze Zeit auf der Fahrt. Immer wenn sie anhalten, weil es ja mehr als 18 Stunden weg ist, steigt er aus und zeigt sich eben mit Handschellen. Es wirkt so, als würde er es sehr genießen, so angeschaut zu werden und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann sind sie halt alle in der Polizeiwache und die Polizei denkt, ja scheiße, wahrscheinlich wird er jetzt gar nichts mehr von seinen Taten erzählen. Aber nein, und dafür ist er auch bekannt, Big Ed erzählt alles. Und zwar sofort und in jeder Ausführlichkeit, die es gibt, gesteht er der Polizei alles, was er getan hat. Vor Gericht sagt er dann auch, dass er die Todesstrafe möchte für sich selber.
Na klar, ja immer so.
Sein Anwalt probiert darauf zu plädieren, dass er verrückt ist und überhaupt nicht zurechnungsfähig war, aber die Jury und alle anderen sind sich der Meinung, das stimmt nicht und es stimmt auch nicht. Also er war zurechnungsfähig auf jeden Fall und deswegen bekommt er 8-mal lebenslange Haft und sitzt in der Medical Facility in Vacaville und zwar in Einzelhaft und das bis heute, also Edmund Kemper lebt noch. Soweit ich weiß, sitzt er heute im Rollstuhl und lässt sich ziemlich gehen und duscht nicht mehr und so. Aber er hat eine Zeit lang mal Hörbücher eingelesen, beziehungsweise Bücher eingelesen im Gefängnis.
Was? Und hat Geld verdient?
Ich glaube, ja, großartig Geld halt, dass er sich Zigaretten oder so kaufen kann. Aber um halt was zu tun, er hat zum Beispiel einem Polizisten, von damals hat er auch eine Tasse gemacht, die hat er ihm dann zugeschickt als Entschuldigung. Die hat der Polizist auch noch. Also das ist so ein bisschen eine krumme Tasse und da hat er dann auch was draufgeschrieben und so. Sieht so ein bisschen mosaikmäßig aus. Die hat dieser Polizist noch. Genau, der sitzt ja heute noch. Und man kann sich auch online diese ganzen Interviews angucken. Darauf will ich jetzt auch nochmal zurückkommen. Und zwar, wer ist Edmund Kemper und wieso hat er das gemacht? Also, sein Problem war, dass er sich schon immer unerwünscht gefühlt hat und deswegen einfach einen immer größeren Hass entwickelt hat. Das Ganze ist natürlich auch nicht besser geworden, dadurch, dass ihn alle als Riese gesehen haben und er einfach mit seiner sehr großen Größe auch nicht besser bei Frauen ankam, so, weil es dann zu groß ist. Und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, vielleicht sogar Psychopath ist. Er hat narzisstische Züge und gleichzeitig eine große soziale Angst, also eben auch vor Frauen kann er nicht reden. Sein ganzes Verhalten wurde von dem FBI-Profiler John Douglas sehr genutzt, also ein Großteil von dem, was heute eben beim Profiling angewendet wird, hat man aus Gespräch mit Edmund Kemper, weil er eben ein bestimmtes Profil hat und das verwendet man eben, um Täter halt entweder da einzuordnen oder ihm nicht. Und da hat er eben sehr weitergeholfen, weil er immer mit ihm geredet hat. Und John Douglas fand ihn tatsächlich auch ziemlich sympathisch. Also die haben sich auch gut verstanden, weil er sehr sehr nett ist und ist alles ein bisschen komisch. Also am Anfang war das halt auch sehr seltsam, aber ja, die haben sich gut verstanden und John Douglas hat es natürlich sehr genutzt. Außerdem muss man sagen, dass er Ed nie gelernt hat, was richtig und falsch ist, weil ja Moralvorstellungen bei ihm in der Familie überhaupt nicht da waren. Also seine Mutter hat ihn misshandelt und den Vater misshandelt. So, er hat das nie richtig gelernt und er war ja auch immer im Keller oder lange Zeit im Keller. Das bestärkt natürlich so antisoziales Verhalten und wenn du mit anderen Leuten nicht zusammen bist, wie soll sich die Moral herausbilden? Mhm. Weil das passiert nur durch sozialen Umgang. Mhm. Außerdem ist Ed unfassbar abhängig von seiner Mutter gewesen. Also er wollte immer nur ihre Liebe und ihre Anerkennung. Je mehr es wollte, desto mehr hat sie dagegen gesteuert und desto größer ist der Hass geworden. Es war eine richtige Hassliebe. Er konnte nicht ohne sie. Das zeigt ja auch dieser Moment, wo er seine Großeltern tötet und das Erste, was er macht, ist, seine Mutter anzurufen. Oder er kommt aus der Psychiatrie und alle sagen, er soll nicht zurück und er geht aber wieder zu seiner Mutter, obwohl er sie hasst. Das zeigt eigentlich, dass er immer nur ihre Liebe wollte und auch, dass er am letzten Abend in ihr Zimmer gegangen ist und gute Nacht gesagt hat. Der Mann war 24 zu dem Zeitpunkt. Der hätte nicht gute Nacht sagen müssen. Er wollte es aber und man glaubt, dass er ihr praktisch eine letzte Chance geben wollte, bevor er das Ganze beendet. Er fühlt sich seiner Mutter gegenüber unterlegen und das könnte auch ein Zeichen oder der Grund sein, warum Frauen seine Opfer sind. Zum einen, also ein Grund sein, denn er wollte praktisch Macht ausüben gegenüber Frauen, weil er immer von Frauen unterdrückt worden ist.
Ja.
Obwohl er in körperlicher total überlegen gewesen wäre. Deswegen wollte er halt diese Dominanz bei den Morden ausüben. Außerdem konnte Edmund Kemper sich nicht komplett entwickeln, vermutlich, weil er das soziale Umfeld dafür nicht hatte, um eine normale kindliche Entwicklung zu haben. Das heißt, ab einem gewissen Alter ist das Ganze abgedriftet. Es war bei ihm ja circa 10. Also nachdem sein Vater gegangen ist und die ganze Wut nur noch auf ihn abgeladen wurde, hat diese Entwicklung von einem normalen Kind gestoppt und der ist in diese Tierquäler-Richtung gegangen. Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass er eben diese Wut, die er auf seine Mutter hatte, die hat er verschoben. Also es nennt sich Verschiebung. Es ist aus der Psychoanalyse und hat deswegen die Tiere gequält und später gemordet, um seine Mutter nicht zu ermorden. Also er hat immer an sie gedacht und es ging um den Hass an seiner Mutter. Deswegen war ihr Mord dann auch das, womit er es beenden wollte und wieso er dann die Polizei gerufen hat, weil er ja das eigentlich beendet hätte damit. Er hat ja auch Anhörung. Ich glaube, die letzte war wahrscheinlich tatsächlich die 2017. Ob er halt freikommt, tut er nicht. Aber da gibt er immer noch seiner Mutter für alles die Schuld. Also er sieht auch mehr die Schuld, glaube ich, bei seiner Mutter als bei sich selber. Aber ihm ist klar, dass es nicht okay war. Aber er sagt halt, sie ist schuld und nur weil ich sie so gehasst habe, habe ich die anderen Frauen ermordet. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso hat er denn überhaupt die Freundin von der Mutter umgebracht? Weil da war ja die Mutter schon tot. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass die Freundin von der Mutter mit der Mutter kurz vorher einen Streit hatte, wegen einem Urlaub, wo die Freundin sich einfach nicht mehr gemeldet hat und die Mutter dann alleine gegangen ist. Und dann hat er im Nachhinein mit ihr darüber geredet und hat gefragt, ja, wie war's, willst du halt erzählen? Hat sie angefangen zu erzählen und hat irgendwann einfach das Gespräch abgebrochen und gesagt, so, wir hören jetzt hier auf, also ich will nichts mehr darüber erzählen, weil ich will nicht, dass du mich bemitleidest. So nach dem Motto, du bist eh schon das Letzte vom Letzten und deswegen will ich nicht mich unter dich stellen. Wahrscheinlich wollte er sich an der Freundin dafür rächen, weil er halt gehofft hat, dass, wenn die beiden gemeinsam in Urlaub gegangen wären, dass seine Mutter vielleicht danach anders reagiert hätte und ihm die Geschichte erzählt hätte und es wäre eine schöne Mutter-Sohn-Sache gewesen.
So ein Moment.
Und einfach auch, weil er halt seine Mutter so geliebt hat, hat es ihm halt nicht gepasst, dass die Frau seine Mutter so liegen lassen hat. Außerdem kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, wieso hat er eigentlich Sex mit Leichen? Das nennt sich ja Nekrophilie. Das ist häufiger bei nekrophilen Tätern so, also die auch nekrophil sind, dass die halt eigentlich einen Partner wollen, aber einen toten Partner zu haben ist leichter, weil der kann nicht mehr weggehen und der kann nicht mehr weglaufen. Und es gibt noch einen anderen bekannten Serienmörder, der auch gesagt hat, er musste die töten, weil sie sonst ihn wieder verlassen hätten. Und das konnte er nicht zulassen. Das könnte eben auch ein Grund sein, dass er sagt, ja, wenn ich sie töte, können sie mich auch nicht verletzen. Das ist ja das, was seine Mutter immer gemacht hat. Und dass er deswegen eben nekrophil war und die Körper halt auch geliebt hat in dem Moment. Außerdem hat er nie wirklich gute sexuelle Erfahrungen gehabt. Also er hatte nur Sex mit Freundinnen von seiner Mutter und einmal mit einem Mädchen, was ihm erzählt hat, sie wäre 18, war sie aber gar nicht. Und danach hatte er eine Geschlechtskrankheit. Das heißt, der hat ja nie gute Erfahrungen gemacht, weil auch wenn seine Mutter das rausgefunden hat mit den Freundinnen, dann durften die halt nicht mehr zu ihnen nach Hause kommen. Sie ist halt voll ausgerastet.
Ja, war es auch.
Seltsam.
Seltsam, ja.
Ja, und da ist natürlich so eine Nekrophilie auch wieder. Da bindest du auch wieder jemanden an dich und die können die halt nichts mehr tun und dich nicht verletzen in jeglicher Hinsicht. Und warum er, also sehr bekannt ist eben, dass er mit diesen Köpfen, auch mit dem Kopf seiner Mutter Sex hatte. Warum genau mit den Köpfen, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, das merkt man ja auch an der Tat. Die anderen hat er ja erschossen oder erwürgt. Seine Mutter mit einem Hammer erschlagen. Einfach sehr krasse, rohe Gewalt, wo man eben viel selbst tun muss. Was aber auch einen sofortigen Tod irgendwie mit sich bringt, weil beim Erwürgen wäre sie mit Sicherheit aufgewacht. Ja. dieser Kehlenschnitt, der muss extrem tief gewesen sein und er wollte praktisch einfach, dass es vorbei ist, sofort. Und er hatte ja dann auch die Stimmbänder rausgeschnitten und es liegt daran, dass sie ihn ja immer nur angeschrien hat und immer nur fertig gemacht hat. Und deswegen wollte er das entfernen, damit es endlich aufhört und er endlich Ruhe davor hat. Also es ist seine Argumentation, die aber auch so als glaubwürdig angesehen wird. Also eigentlich alle seine Aussagen werden als glaubwürdig angesehen und er ist sich auch bewusst, dass seine Tat eben zu weit gegangen ist und dass er die Wut, die er an seiner Mutter ausleben wollte, einfach nur an den anderen ausgelebt hat und das natürlich nicht okay war und dass es schon bei den Tieren nicht mehr normal war. Das, was aber wiederum seltsam ist, ist, dass er bis heute nicht einsieht, dass das an seinen Großeltern schlimm war. Weil er sagt, ja, das war jetzt nicht so schlimm, weil die haben es ja eh nicht kommen sehen. Deswegen, da ist er sich halt nicht so bewusst. Ich glaube auch nicht, dass er den Mord an seiner Mutter großartig bereut. Und das wird er wahrscheinlich dann bei seiner Oma auch nicht. Und ich denke, bei seinem Opa hat er sich halt selber das ja so logisch erklärt, wieso er ihn jetzt umbringt. Und deswegen spürt er da vielleicht keine Reue. Ist aber auch ein Zeichen dafür, dass er auf jeden Fall psychisch nicht gesund ist, wenn er keine Reue dafür empfinden kann. Und das würde eben auch wieder bedeuten, dass diese antisoziale Persönlichkeitsstörung Sinn macht. Er weiß, was Reue ist und er weiß auch, wie man das vorspielt, hat er ja auch gekonnt, aber er spürt es halt eigentlich nicht. Er kann jetzt heute zwar niemandem mehr was tun und wenn er im Rollstuhl sitzt, dann auch wenn er rauskommen würde nicht, aber ich habe einmal gesehen, dass er scheinbar auch heute noch diese Mordlust verspürt. Das heißt, nicht mehr so extrem, aber dass er grundsätzlich schon noch gefährlich wäre, wenn er halt noch fit wäre und frei wäre, weil ich halt auch denke, er dachte halt, es ist mit dem Mord an seiner Mutter geschehen, aber das, was das mit ihm gemacht hat, seine Kindheit, ist ja nicht weg, nur weil seine Mutter tot ist.
Krass.
Du kannst dir oder ihr könnt euch alle tatsächlich auf YouTube echte Interviews mit ihm angucken. Also da sind diese FBI-Interviews hochgeladen. Oder ihr schaut Mindhunter, die sind 1:1 nachgestellt. Ich glaube, er will auch so Frauenschuhe dann haben, in seiner Größe oder so. Und krass. Ja, das ist
heftig.
Ja, und normal ist es ja immer so, dass man irgendwie halt sagt, ja, da hat viel mit reingespielt und auch hier hat viel mit reingespielt, aber ich sehe seine Mutter tatsächlich sehr im Vordergrund und ich sehe, dass das, was sie gemacht hat, den Großteil dazu beigetragen hat, dass er das geworden ist, was also, er geworden ist.
Ich denke schon, dass, ich weiß nicht, vor allem wenn seine Mutter ihn auch geschlagen hat und so. Also du hast ja jetzt nicht genau erzählt, was für Verletzungen er hatte,
aber... Weiß man auch nicht, also ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er das auch in Interviews, aber ich habe mich jetzt tatsächlich auf zusammengefasste Quellen dann fokussiert und auch aus Mindhunter oder so kenne ich da keine genaueren Infos.
Ja, aber wenn sie ihn geschlagen hat und wenn es jetzt nicht, es war ja dann wahrscheinlich schon, es waren schon krassere Schläge dann, vielleicht ja auch auf dem Kopf, dass da was passiert ist oder so. Aber ich glaube auch, dass es viel eben mit seiner Mama zu tun hat, dass sie ihn so verbal misshandelt hat und auch den Vater und dass er ja in der Schule gehänselt wurde aufgrund seiner Größe und deswegen halt auch so ein, ja, nicht so ein Selbstbewusstsein oder Vertrauen hatte, auch was Mädchen angeht und dass halt, wie du hast es ja vorhin schon erklärt, dass es halt auch davon kommt, dass er so einen Frauenhass irgendwie auch entwickelt hat da und dass er Sex mit Freundinnen von seiner Mutter hatte, das kommt sicherlich auch von seiner Mutter, weil er halt...
Ich denke, er hat Nähe zu ihr gesucht, genau. Also hat er sie bei ihren Freundinnen.
Ja, genau, das glaube ich auch. Ja, ist einfach krank, was halt auch... Also klar, ich glaube jetzt nicht, dass es nur seine Mutter war, weil ich glaube, wenn du... Es gibt sehr viele Menschen, die von ihren Eltern oder Verwandten oder dem engeren Kreis misshandelt werden, aber nicht aus jedem wird so ein Serienmörder. Ja. Und ich glaube, da musst du auf jeden Fall schon ein paar Vorerkrankungen haben oder so.
Ich glaube halt, es ist ja auch nicht jeder in der Psyche gleich gebaut und nicht jeder entwickelt sich aufgrund von Sachen so, aber seine Mutter, sein Vater hat einfach, dem war ja scheißegal irgendwie. Seine Großmutter, seine Schule, dieser Junge hatte kein festes soziales Umfeld, was ihn hätte normal heranwachsen lassen können. Also anders als daraufhin psychische Erkrankungen zu entwickeln, geht eigentlich gar nicht, weil du in so frühen Jahren schon nur mit Hindernissen konfrontiert bist. Ja. Und dass er zum Serienmörder wird, ist nochmal was anderes, aber dass er davon krank wird, ist eigentlich überhaupt kein Wunder, finde ich.
Ja, finde ich auch nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Ich kannte den Fall auch. Aber es ist schon ewig her auch, dass ich mich damit beschäftigt habe und das so mal wieder zu hören. Das ist schon krass.
Ja.
Ah, genau, was ich sagen wollte. Ich finde es einfach faszinierend, wie viel Erziehung auch bei einem Menschen ausmacht.
Ja.
Also.
Vor allem am Anfang ist es ganz oft auch gar nicht an sich die Erziehung, sondern du hast am Anfang keinerlei andere wirklichen sozialen Kontakte als eben deine Eltern oder die Menschen, die dich erziehen. Und zu denen baust du eine Bindung auf.
Ja.
Und die war bei ihm halt einfach nur negativ geprägt in der Familie. Und sowas kann zum Beispiel von deinem äußeren Kreis auch nochmal sehr verändert werden, aber er hatte keinen äußeren Kreis, er hat keine sozialen Kontakte außerhalb dieser Familie und ich denke auch dieses im Keller eingesperrt zu sein, hat es ja auch nicht gefördert, da kannst du ja nicht auf die, also wenn du im Keller bist, kannst du auch draußen keine Freunde kennenlernen und ja.
Ich habe es ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich wollte nicht Erziehung sagen, sondern Bezugspersonen.
Ja,
voll. Genau, das, was du halt jetzt auch gerade gesagt hast. Ich wollte mich nur korrigieren.
Ja, nee, aber selbst die Erziehung.
Ja.
Das ist ja auch, also da ist ja, ich finde das einfach, wo ich mir so dachte, diese Frau, ich weiß nicht, was dieser Frau angetan wurde, aber um so zu werden oder um so zu sein, die hat bestimmt auch kein schönes, einfaches Leben gehabt. Aber deinem Sohn zu sagen, du musst in den Keller, weil du zu hässlich bist.
Ich denke, viel von diesen Gefühlen kommt ja natürlich auch vom Vater. So wie auch in dem letzten Fall bei mir, das war der vorletzte Fall, glaube ich, mit Alyssa Turney, genau. Wie, ich finde, es ist ähnlich wie bei dem Fall von Alyssa Turney, was ich bei der vorletzten Folge erzählt habe. Da war es so, dass sie ja ihrer Mutter total ähnlich sah und ihr Vater ja auch, also das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil ihr Vater ja sie ja missbraucht hat und viel von ihrer Mutter in ihr gesehen hat und sie deswegen nicht mochte. Und bei diesem Fall hier, finde ich, ist es voll so, dass die Mutter so viel Ähnlichkeit auch vom Aussehen her in ihrem Sohn sieht und halt eben ihre Wut auf ihren Sohn überträgt und ihn deswegen halt auch so hasst.
Das merkt man auch ganz krass. Das sagt er auch selber und das sagen auch die Psychologen, weil diese Wut nochmal deutlich angestiegen ist, nachdem die sich scheiden haben lassen. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ihr Umgang mit den Mädchen war, aber auf jeden Fall besser. So.
Krass, ja.
Ja, ich habe den Fall direkt als erste Idee gehabt, weil ich da auch diesen Modus operandi eben so interessant finde. Dieses, ich zerstückel die und dann habe ich Sex mit den Leichenteilen. Also nicht mal mit der gesamten Leiche, dass er die Aikoku da auf dem Sitz liegen hat lassen und so viel Glück die ganze Zeit hatte. Das ist wirklich.
Und von solchen Sachen denken sich dann halt auch die meisten Mörder, ja, ich hatte da Glück, die erwischen mich eh nicht nochmal. Wenn ich da schon Glück hatte in so einer Situation, dann werden die mich nicht finden.
Ja, das ist zum Beispiel auch bei Ted Bundy so gewesen. Ja. Der wurde auch ganz oft nicht erwischt.
Oder konnte einfach fliehen.
Ja. Aber ja, ich hatte den Fall direkt am Anfang überlegt und dann habe ich, weil ich kann mich nie entscheiden.
Ich mich auch nicht.
Da habe ich 25 Mal geswitcht. Dann habe ich überlegt, ob ich einen deutschen Fall machen soll. Dann habe ich schon lauter Seiten rausgesucht. Habe ich schon angefangen. Habe ich keinen Bock mehr gehabt. Habe ich am Ende beschlossen, nein, das war der erste Gedanke. Das bringst du jetzt auch zu Ende. Das war jetzt auch eigentlich ganz gut so. Also ich finde den Fall total interessant und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass man recht wenig auch über die Opfer so weiß. Und mir tun die Familien unfassbar leid.
Ja.
Mich würde es tatsächlich auch interessieren, wie die damit umgehen. Mit jemandem, der so präsent ist und so viel Einfluss irgendwie dann noch aufs Profiling hatte und immer noch lebt. Aber da findet man halt einfach irgendwie nichts. Also kann ich auch niemandem, also würde ich niemandem vorwerfen. Verstehe ich, wenn man sich da zurückzieht, tatsächlich sehr gut. Aber ja, das ist bestimmt nicht der letzte Serienmörder, den wir machen. Aber auf jeden Fall fürs Erste der letzte Fall. Jetzt haben wir ja ein paar Fragen bekommen.
Stimmt.
Instagram, und die darf jetzt die Alex mal vortragen.
Jeder hat eine Mörderangewohnheit. Was ist eure? Was genau ist mit Mörderangewohnheit gemeint?
Puh. Also was ich sagen kann ist, es gibt ja diese McDonald-Triade, wo man sich nicht mehr so sicher ist, ob das also stimmt, dass wenn Kinder noch übers fünfte Lebensjahr hinaus häufig Betten essen, Brände legen und Tiere quälen, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie mal zu Serienmördern werden oder allgemein zu Mördern. Da kann ich sagen, ist bei mir nichts davon gewesen.
Also ich habe schon lange Bettgenäst, aber ich glaube, das liegt an anderen Gründen bei mir.
Ja, das kann auch oft an anderen Stressfaktoren liegen und ja.
Aber Mörderangewohnheit, also weil ich bin bei diesem Wort Angewohnheit, bleibe ich
stecken. Ja, ich weiß irgendwie auch nicht so ganz, was denn Mörderangewohnheit. Wir überlegen mal, wenn uns noch eine Antwort darauf einfällt, dann posten wir das mal.
Ja.
Oder die Person schreibt uns einfach nochmal, wenn sie den Podcast gehört hat und erklärt uns, was das bedeuten soll. Genau. Dann können wir es nach unserer Pause mal erklären. Genau.
Okay, die zweite Frage ist, habt ihr komische Ticks? Ja, ich habe einen komischen Tick auf jeden Fall. Das ist der erste, der mir einfällt. Wenn ich jetzt, weil ich ja eher bei meinem Freund bin als zu Hause, mache ich das nicht. Doch, ich mache das immer noch. Okay. Weil wir haben zu Hause bei meinen Eltern haben wir zwei Kühlschränke. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, die sind beide immer voll, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mein Zimmer direkt neben der Küche. Und wenn ich von der Küche in mein Zimmer gehe, egal eigentlich in welches Zimmer, ich muss immer einmal den Kühlschrank in der Küche antippen und den anderen Kühlschrank, der im Flur steht, neben der Küche, weil ich tippe die einfach an und gehe sicher, dass die zu sind, und ich mache das seit Jahren jedes Mal, und wenn ich das nicht mache, dann werde ich verrückt. Dann denke ich mir, fuck, ist der Kühlschrank zu? Und genauso checke ich immer, ob alles, das macht mein Papa auch immer, der checkt immer, ob alles aus ist. Ich bin so paranoid, wenn ich das Haus verlasse. Ich denke immer auf Scheiße, was ist, wenn ich den Herd angelassen habe, obwohl ich nicht mal was gekocht habe. Oder ja, ich habe da so ganz wilde Szenarien in meinem Kopf.
Ja, sowas. Bisschen so Zwang, dass alles auch, dass nichts abbrennen kann zu Hause. Nee, ich habe das nicht so krass. Also das, was ich habe, ist, dass ich immer viermal, bevor ich das Haus verlasse, meine Tasche checke, egal wie klein sie ist. Und zwar ganz exzessiv. Also ich muss dann auch alles ausräumen und dann wieder einräumen. Und ich habe so viel Mist in meiner Tasche liegen, dass es wirklich dumm ist eigentlich. Dann ist noch ein, ja, schon so ein bisschen Tick. Ich muss immer dem Harald Tschüss sagen. Aber so richtig so, Tschüss Harald, bis nachher, ich hab dich lieb oder so. Und wenn ich das nicht mache, dann fühle ich mich schlecht. Und dann muss ich manchmal auch nochmal zurückgehen. Wobei es meiner Katze absolut egal ist, ob ich ihr das sage. Wenn der mit was anderem beschäftigt ist, interessiert ihn das nicht. Aber das muss sein. Irgendwie kann ich da nicht anders. Und sonst so Ticks. Ja, eigentlich nicht so.
Mir ist noch was eingefallen, wenn ich das mein Auto oder meinen Roller zumache, ich überprüfe das 10-mal und muss mir im Kopf und in echt auch sagen, dass ich es zugemacht habe, weil ich mir sonst nicht glaube.
Da fällt mir noch was ein. Und zwar haben wir auf Arbeit so ein Rollo, was wir runterfahren müssen mit dem Schlüssel, und dann rastet es ein. Und muss man den Schlüssel halt abziehen und halt kann sie nach Hause gehen. Ja, so wie ein Gitter, nur dass es wirklich ein Rollo ist. Und ich habe das, einmal bin ich nach einem stressigen Abend nach Hause gekommen und habe plötzlich total Panik gehabt, dass ich es offen gelassen habe. Da mussten wir zurückfahren, es war natürlich nicht offen. Und seitdem muss ich immer meinem Freund schreiben, abgesperrt. Damit ich keine Panik bekomme und nicht von zu Hause wieder auf Arbeit fahren muss. Weil ich habe geweint da, weil ich so fertig war, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und ja, muss hier nochmal zurück. Und jetzt ist immer abgesperrt und dann weiß ich, alles easy.
Okay, soll ich die nächste Frage vorlesen? Ja. Lieblingskrimi oder Thrillerbuch?
Okay, also ich mag Wolf Dorn sehr gerne und da würde ich auf jeden Fall empfehlen Trigger. Das fand ich sehr gut. Und von Sebastian Fitzek, ganz typisch, einmal das Paket. Das fand ich auch sehr gut. Ja, von Wolf Dorn mag ich eigentlich alles. Dafür habe ich gleich noch einen Krimi. Und zwar von Rita Falk, diese Dampfnudelblues und sowas. Also Comedy gemischt. Da finde ich die Filme auch echt nicht schlecht. Und das finde ich ist eigentlich, also kann man mal gut so nebenbei lesen. So gute Sommerlektüre finde ich eigentlich.
Okay, ja, ich hab. Mir fällt nichts ein.
Nicht so
Tut
schlimm,
mir
hab gleich
leid.
drei. Das reicht
Ja.
doch.
Okay, was ist euer Lieblingshorrorfilm?
Also, nach dem Fun-Faktor würde ich sagen, war das Paranormal Activity 1 oder
Also,
2?
ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube 2, weil da ist so eine Treppenszene und Alex und ich finden die einfach unfassbar witzig, warum auch immer. Aber wir haben den Film, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen und immer wieder
Ja.
zurückspulen müssen, weil wir so lachen mussten, wenn sie da diese Treppe wegen dem Geist halt runter
Ja.
fliegt.
So ein Horrorfilm, den ich wirklich schon tausendmal gesehen habe. Und ich muss dazu noch sagen, Paula und ich, wir hatten so eine Phase, wo wir also jede Woche mindestens was mit Übernachten gemacht haben. Und wir auch jede Woche dann einen Horrorfilm geguckt haben. So oft, dass wir schon Horrorfilme aus Versehen doppelt angefangen
Das war
haben,
echt
weil wir
schlimm.
uns nicht mehr daran erinnern konnten, dass wir den schon gesehen haben. Und ja, da ist ein Film, den ich echt oft gesehen habe. The Conjuring oder The Conjuring.
Ja.
Ja, ich glaube, den kennt ihr alle. Da zieht eine Familie in ein Haus ein. Das Haus ist, ja, in diesem Haus Spukzeit quasi. Und passieren ganz viele schlimme Dinge. Und am Ende ist die Mutter irgendwie vom Dämon besessen und es ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Ich habe ihn jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, weil ich sowas tatsächlich nicht mehr so gerne schaue. Aber das würde ich jetzt einfach mal spontan nennen.
Ja, kennt man normalerweise, ist ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall gönnen, finde ich.
Ja.
Ich habe hier noch einen gefunden, den fanden wir beide sehr gut, wussten nicht mehr, wie er heißt. Jetzt habe ich ihn letztens durch den Schauspieler auf Netflix gefunden, habe gerade nochmal nachgeguckt. Und zwar heißt der Film Erlöse uns von dem Bösen. Den haben wir beide
Ja,
gemeinsam angeguckt und der war echt
ich
krass.
erinnere mich.
Also das ist auf jeden Fall eine Idee. Oder.
Ach, und genau, In meinem Himmel, also es ist jetzt kein Horrorfilm, aber das ist auch
Ist ein Thriller?
Thriller, würde ich sagen, ja. Da stirbt, genau, da stirbt die Protagonistin ist es eigentlich. Die wird umgebracht und die Schwester findet den Mörder von ihrer
Schwester.
Schwester.
Ja, das ist auf jeden Fall. Der ist auch gut.
Ja.
Also noch kurz zu den Horrorfilmen. Ich muss auch sagen, ich finde Sinister eigentlich ganz gut. Aber. Ja, ich finde, es ist auch immer was anderes. Guckst du es das erste Mal oder dann
Ja,
noch
das
mehrmals?
stimmt.
Was ich auch richtig schlimm fand, war, wie heißt es? Orphan?
Ja, mit dem Waisenkind.
Ja, das fand
Echt?
ich ganz, irgendwie ganz übel, dieses Waisenkind.
Okay. Ja, doch, das war schon ein bisschen gruselig,
Ja,
ne?
es gibt schon einige. Wer auch so auf alternative Sachen steht, Midsommar ist echt gut. Da geht man irgendwie danach raus und ist so, okay,
Ja.
what the fuck? Letztens haben wir ja Hereditary
Ja,
geguckt,
genau,
das haben
wollte
wir
ich
schon
auch gerade sagen.
empfohlen.
Ja.
Aber bei Thrillern würde ich auch noch empfehlen Prisoners. Das finde ich sehr, sehr gut. Der ist ein bisschen langatmig, finde ich, zwischenzeitlich. Aber der ist so krass
Ja.
und wirklich gute schauspielerische Leistung.
Und Summer of 84, aber das habe ich auch schon empfohlen, glaube ich. Ja, das
Das
habe ich
kann
empfohlen.
sein.
Ist auch
Dann
gut.
noch Gone Girl. Was ist das? Wo es auch
Weiß ich
das Buch
nicht.
gibt.
Kann
Ja,
sein, ja.
finde ich auch gut. Glaube ich tatsächlich, das Buch konnte deutlich besser sein. Weiß ich aber nicht, weil ich habe es nicht gelesen. Ja, genau, das sind jetzt mal so Thriller- und Horrorfilm-Empfehlungen. Vielleicht hat jeder noch eine Serienempfehlung, die in die
Nee, ich
Richtung
habe ein
geht.
Buch als Empfehlung. Also es ist doch Serie, stimmt, habe ich ja vorhin gesagt. Lie to Me. Also das ist ein Profiler, der anhand von, also das ist ein nicht so realitätsgetreu, beziehungsweise doch irgendwie bisschen, aber auch wieder darüber hinaus, der kann halt total gut an den Tätern, die er vor ihm sitzen hat oder an den Verdächtigen erkennen, ob sie lügen oder was für Emotionen sie schauen. Einfach nur, doch, das ist eigentlich, das ist realitätsgetreu. Das basiert auch auf dem Buch von dem, oder
John
basiert es auf
Douglas.
dem Buch? Zitiert mich nicht oder so. Das ist jetzt kein, nichts Festes, was ich weiß, aber auf jeden Fall ist da der Profiler, der erkennt total gut, ob jemand lügt oder wie sich seine Emotionen verändern, einfach anhand durch ein Zucken vom Mund oder von der Augenbraue. Und er analysiert da halt so Verdächtige oder auch die Täter und schnappt dann halt die Bösen quasi. Mhm. Und es ist eine nice Serie, die hat mir voll gut gefallen. Es hat mich da auch so ein bisschen reingebracht in das ganze Thema und ja.
Ich fand so horrormäßig, haben jetzt wir ja dieses, was war das, Spuk in Hill House? Ja,
das war gruselig.
Oder? Das war gruselig?
Ja.
Haben wir erst eine Folge, glaube ich, gesehen, aber also wir fanden es gut. Wir würden es weiter gucken, deswegen eine Empfehlung hier. Und so eine richtige Empfehlung. Die Serie Heimgesucht, unglaubliche Zeugenberichte, kann ich nicht empfehlen, allein zu gucken. Doch, ich fand es echt creepy.
Ja, doch, ich habe das auch gesehen, das ist nice, ja.
Und ich bin ja so eher zwiegespalten da, aber selbst wenn man daran nicht glaubt, finde ich es einfach interesting. Das ist spannend
zuzusehen.
Yes, deswegen, das ist eine Serienempfehlung noch von mir zu dem Thema. Ich würde sagen, wir machen nicht noch eine weitere Frage, sondern gehen gleich über. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, wir lassen die Empfehlungen aus.
Ja.
Weil jetzt haben wir so viel empfohlen, bis wir wieder da sind, habt ihr, glaube ich, genug Sachen, die ihr tun könnt.
Ja.
Aber wir kommen gleich zu unserem Schmaus oder Graus. Willst du anfangen diesmal?
Ja, gerne. Also mein Schmaus ist das Knacksen von meinen Gelenken, weil und Fingerknöcheln und sowas. Ich finde es einfach entspannend und ich weiß, voll viele mögen es nicht. Viele, zum Beispiel mein Freund sagt mir immer, ich soll das nicht machen, weil sonst kriege ich so Knorpel oder Hubbel an meinen Fingern, aber das stimmt nicht. Und ich kann einfach nicht. Ich habe in bestimmten Bereichen, zum Beispiel an meinen Sprunggelenken oder sowas, habe ich Schmerzen, wenn ich das nicht mache.
Ja, das ist wie wenn es klemmt.
Ja, genau. Und es ist wie, als würdest du auch... Also es fühlt sich nicht so an, als würdest du was einrenken, aber zum Beispiel muss ich ja auch meine Wirbel, also das knackst ja auch, wenn ich meine Wirbel einrenke. Ja. Und das muss ich ja auch machen, weil es weh tut sonst. Und es ist entspannend und ich kann das fast mit jedem Körperteil.
Ja.
Ja, und ich mache das einfach. Viele Leute finden es eklig und es tut mir leid, aber ich mache es trotzdem, egal was alle sagen.
Ich auch.
Ja.
Mir ist alles egal. Ich kann da nur zustimmen, deswegen brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich habe auch einen Schmaus. Es ist eher so ein Verhalten von mir, das ein bisschen seltsam ist. Ich sammle so Sticky Notes oder halt so Heftnotizen, also Klebenotizen. Und ich kann irgendwie nicht anders. Also ich vermeide schon die Gänge, wo die drin sind. Dann hole ich es auch nicht, das ist kein Ding. Aber wenn ich sehe und ich habe es noch nicht oder es ist eine besondere Farbe, habe ich immer den Drang, das zu kaufen. Und ich weiß, es ist total unnötig, weil ich habe echt genug. Aber ich kann nicht anders. In allen Größen, Formen, Farben habe ich es Minimum in doppelter Ausführung. Das ist eine Zeit lang auch mit... Markern so gewesen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr so krass. Zumindest brauche ich die viel mehr, als ich so Sticky Notes brauche. Da hätte ich, glaube ich, bis ich 40 bin genug. Aber ich werde mir mit Sicherheit vorher nochmal. Ich werde mir mit Sicherheit vorher nochmal welche kaufen.
Falls es nochmal Probleme mit Klopapier gibt in den Einkaufsläden, kannst du die ja benutzen.
Mega gute Idee. Danke dafür. Empfehlung aller Alex, würde ich sagen. Ja, nee, auf jeden Fall finden das immer alle Leute seltsam und verstehen auch nicht, wieso man sowas sammelt. Das sind meine Briefmarken.
Ja.
Ich feiere das einfach.
Ja. Lass dir von niemandem was sagen.
Ja, so, ich muss dann ganz dringend mal was trinken, weil meine Stimme hört sich langsam an, als würde ich rauchen. Und das ist mir immer gar nicht so recht.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn man meinen Bauch krummeln hört, weil ich glaube, den hat man vorhin die ganze Zeit gehört. Weil ich höre das halt voll.
Ja, aber da brauchst du dich nicht dafür entschuldigen. Dein Bauch darf doch machen, was er will. Ja, auch mit Grund, sich zu melden.
Aber nicht.
Ja, ich würde sagen, folgt uns auf Instagram, leichenschmauspoddy. Hört uns auf Spotify oder iTunes. Auf iTunes bitte gerne eine Bewertung schreiben. Auf Spotify einfach folgen. Auf iTunes natürlich auch. Und so könnt ihr uns unterstützen am besten. Und ich würde mich hiermit verabschieden und euch in die Sommerpause entlassen. Ihr könnt uns ja alle mal auf Instagram schreiben oder per Mail näher als du denkst @gmail.com AE statt E, ob ihr unsere Empfehlungen gelesen oder gesehen habt und wie ihr sie fandet. Und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer Und wir hören uns spätestens im Oktober wieder. Ich sage guten Morgen, Mittag, Abend. Genießt es. Tschüss.
Ciao.